Unser Thema lautet ja, der Ratschluss Gottes mit der Menschheit einerseits und die heilsgeschichtliche Bedeutung von Golgatha bis hin zum Auferstehungsmorgen. Und darüber werden wir heute sprechen, mit dem Wunsch, dass der Herr in der Tat zu uns allen spricht und die Verbindung, die er von sich aus zu uns hergestellt hat, auch von uns erwidert wird, dass wir in diesem Bund mit hineingenommen werden und Ja sagen zu dem, was Gott getan hat. Ich möchte aus 1. Petrus, dem 1. Kapitel von Vers 18 bis 20 lesen und dann aus Offenbarung Kapitel 1. Darf ich bitten, dass wir uns dazu erheben. 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Aus Offenbarung, dem 1. Kapitel, möchte ich von Vers 5, ja Vers 5 und 6 lesen. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für unseren Gott, für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen bitten wir dich darum, dass du jetzt in Gnaden auf uns herabschaust. Wir bitten dich, treuer Herr, sei du in unserer Mitte. Wir möchten dich als den Gekreuzigten und Auferstandenen sehen, in deinem Leiden, in deinem Sterben, aber auch darin, dass du Tod und Hölle überwunden und am dritten Tage auferstanden bist. Geliebter Herr, du wollest diese Stunde und diesen Tag segnen und heiligen. Möge Ewigkeitsfrucht gebracht werden zur Ehre deines Namens. Geliebter Erlöser, aus der Tiefe unserer Seele danken wir dir gemeinsam für jenen Karfreitag, für den Tag, an dem du gekreuzigt worden bist, dein Blut vergossen hast zur Rettung für viele. Du litzt um unsretwillen, du starbst, damit wir leben können. Geliebter Herr, ich bitte auch für all diejenigen, die eine solche Wortbetrachtung zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Möge dein Wort zu uns allen sprechen, uns zu Herzen gehen. Mögen wir verstehen, dass wir angesprochen worden sind, und zwar von dir. Nun befehlen wir diesen Gottesdienst unter die Leitung deines Heiligen Geistes und bitten dich, treuer Herr, sei du in unserer Mitte, gemäß deiner Verheißung, rette, heile, segne und offenbare dich einem jeden von uns. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, unserem Herrn, dieser Tag ist wie kein anderer im ganzen Jahr besonders dazu angetan, über das nachzudenken, was damals am Kreuz auf Golgatha geschah. Und ich möchte direkt am Anfang sagen, Karfreitag sollte nicht gefeiert werden. Es sollte ein Erlebnis sein mit dir und dem Gekreuzigten, ein Erlebnis, das wir mit Gott machen. Und ich hoffe, dass durch die Wortbetrachtung uns vor Augen geführt werden wird, was nun tatsächlich heilsgeschichtlich auf Golgatha geschah. Es war der größte Tag in der Menschheitsgeschichte, der Tag, an dem sich Gott mit der Menschheit versöhnte, ein Tag, an dem Gott unsere Schuld, unsere Übertretungen, alles von uns genommen und auf das Gotteslamm gelegt hat, ein Tag, den schon das Alte Testament vorschattierend als den großen Versöhnungstag bezeichnet. Ich möchte dazu einige Stellen lesen, und weil es eine Wortbetrachtung ist, werde ich nicht, wie das sonst manchmal geschieht, wenn man evangelisiert und dann vielleicht etwas mächtiger wird in der Verkündigung, möge heute das Wort in Einfachheit zu uns reden, aber seine Auswirkung wollen wir erleben. Wir sind heute hier, um in der Tat ein Erlebnis mit Gott zu machen. Dieser Gottesdienst darf nicht vergehen, ohne dass jeder die Verbindung zu Gott bekommen und den tiefen Frieden im Herzen erlebt hat. Ich lese die beiden Stellen kurz noch einmal. Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Er hat uns geliebt, er hat den Preis bezahlt, die Erlösung ist vollbracht.
Amen.
Keiner braucht verloren zu gehen, denn die Rettung ist da. Und wenn ein Mensch trotz der Rettung, trotz der vorhandenen Rettung verloren geht, dann kann er Gott dafür nicht schuldig machen. Gott stellt es uns zur Verfügung und überlässt es uns, was wir damit tun. Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Er hat's getan. Zurück zu dem Wort aus dem Petrusbrief. Mit dem kostbaren Blute Christi sind wir losgekauft worden als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Erlöst worden, wir haben gesungen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Hier geht es um den Kern, hier geht es um die Sache. nicht um eine christliche Religion, nicht um das, was Würdenträger oder Angestellte einer Kirche oder Freikirche tun. Hier geht es darum, zu erfahren und zu erleben, was Gott getan hat. Wenn ich es aufrichtig und ehrlich sagen soll, dann stellt sich mir der gleiche Tatbestand dar, wie in den Tagen Jesu Christi, unseres Herrn. Es gibt sehr viele, die andere geistlich führen möchten, ohne selber geöffnete Augen zu haben, ohne selber erfahren zu haben, worum es eigentlich geht. Erlöst durch das kostbare Blut Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Ihr Lieben, mehr kann ein Mensch nicht tun, als das göttliche Geschenk anzunehmen. Amen. Gott bietet es an, stellt es und hat es zur Verfügung gestellt. Annehmen musst du und ich es. Ich möchte eine Anzahl Bibelstellen lesen. Die nächste aus dem 2. Korinther, dem 5. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 5, von Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat.
Amen.
Das ist der Kern der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, unseres Herrn. Es geht ja darum, dass der Mensch vom Verderben erlöst und mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt wird. Da der Mensch durch Übertretung von Gott getrennt und in den Tod und ins Verderben gerissen wurde, war es notwendig, dass Gott seinerseits die Brücke zur Menschheit schlägt und herstellt. Wir hatten keine Möglichkeit, uns zu Gott aufzuschwingen, uns ihm zu nahen. Er musste zu uns herabkommen. Das Wort musste Fleisch werden, musste Mensch werden, um hier auf dieser Erde der Menschheit die Möglichkeit der Versöhnung und des Heils zu geben und zu schenken. Und hier heißt es so schön, das alles ist aber das Werk Gottes. Es gibt keinen Menschen, der auch nur das Geringste zu der vollbrachten Erlösung hinzutun könnte. Jede religiöse Handlung hat mit der einmaligen göttlichen Handlung nichts gemeinsam. In dem Heilsratschluss Gottes sind nicht Menschen die Handelnden, sondern Gott. Und Gott hat gehandelt. Er hat in Christus die Erlösung geschenkt und, wie wir es hier lesen, uns mit sich selber versöhnt. Hervorheben möchte ich noch einmal, dass es nicht das Werk eines Menschen ist, auch nicht, wenn er einen Talar trägt oder irgendeinen Titel hat. Die Erlösung ist das Werk Gottes für die Menschheit. Und sie muss im Glauben auf und angenommen werden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Ein Mensch, der Gott erlebt hat, der kann nicht anders, er muss es bezeugen. Er hat den inneren Drang, anderen davon zu berichten. Versöhnte haben das Wort der Versöhnung in ihrem Herzen und können es weitertragen und weitergeben. Noch einmal diesen herrlichen Vers, 2. Korinther, 5. Kapitel, Vers 19. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Dieses Wort vom Kreuz, wohlbemerkt, und ich bitte sehr um Verzeihung, wenn ich ab und zu eine Bemerkung mache, die in irgendeine Richtung geht, nicht ein Kruzifix, ein leeres Kreuz. Beides ist leer, das Kreuz und das Grab. Jesus Christus ist gekreuzigt worden, ins Grab gelegt und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Amen. Er hängt nicht am Kreuz als eine leblose Figur, die sie aus Gold und Silber, aus Holz und verschiedenen Metallen in aller Welt angefertigt wird. Ich bin einmal sehr erschrocken bei meinem letzten Besuch auf den Philippinen. In dem Hotel war eine Kapelle und in dieser Kapelle, ich dachte, geh mal eben rein, um nachzusehen, was dort geschieht. Und siehe da, es schmerzte mich zu sehen, welch ein verunstaltetes Bild da hing, mit allem drum und dran, vielleicht 3 Meter hoch, aus irgendeinem Metall, einfach scheußlich anzuschauen. Und ich dachte bei mir selber, treuer Gott, was haben die Menschen aus unserem Erlöser gemacht? Unser Herr ist nicht am Kreuz geblieben. Er musste ja mehr tun als erlösen. Er musste erstens erlösen, Schuld begleichen, Sünde vergeben und mit sich selber versöhnen. Aber das genügte noch nicht. Er musste hinunterfahren zur Hölle, um den Tod zu überwinden, dem Tode die Macht zu nehmen, die Hölle zu besiegen und das Gefängnis gefangen zu führen, um seine Allmacht auf Erden und unter der Erde unter Beweis zu stellen. Am dritten Tage ist dann offenbar geworden, dass Tod und Hölle und Teufel ihn nicht halten konnten. Er ist auferstanden, er lebt. Er lebt in meinem Herzen, er lebt im Herzen all derer, die ihn aufgenommen haben. Das ist kein Diskussionsthema. Entweder nimmt man es an oder man lehnt es ab. Darüber streiten kann man nicht. Es ist dem Glauben allein zugänglich, dass die Menschen darüber philosophieren, ihr Intellekt gebrauchen und ihre Argumente vorbringen, wissen wir alle. Aber wer selig werden möchte, muss alle menschlichen Einwände links und rechts stehen lassen und muss zum Herrn kommen, der sich unser aller erbarmt hat, um das Gnadengeschenk Gottes in Empfang zu nehmen. Ich möchte aus 1. Korinther, dem 1. Kapitel, den uns allen bekannten Vers lesen. Wahrscheinlich sind wir ja alle aus bestimmten Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und Freikirchen, die wir die Heilige Schrift gelesen haben. 1. Korinther, 1. Kapitel, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft.
Amen.
Die gleiche Sache kann zwei verschiedene oder hat zwei verschiedene Auswirkungen. Dem Glaubenden ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Dem Nichtglaubenden ist das Ganze ein Anstoß, ein Ärgernis. Er weiß nicht, was er damit soll. Freunde, heute soll's in unserer Mitte, in unserem Herzen anders werden. Heute soll das Wort vom Kreuz als lebendige Realität in unsere Herzen hineindringen. Heute soll uns Golgatha so vor Augen gestellt werden, als stünden wir in unmittelbarer Nähe und würden zuschauen, wie unser Herr an Händen und Füßen ans Kreuz genagelt, wie das Kreuz mit ihm aufgerichtet, wie er verspottet und verhöhnt wird. Heute soll uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sein Blut und Leben für uns dahingegeben hat, uns so vor Augen stehen, als wären wir in unmittelbarer Nähe und würden es alles miterleben. Es geschah nämlich für dich und für mich. Es geschah für uns. Und nochmal sei es gesagt, nicht um diesen Tag zu feiern, sondern das zu erleben, was Gott durch das einmalige Opfer auf Golgatha uns heilsgeschichtlich zuteil werden ließ. Versöhnung mit Gott. Vergebung aller Schuld und Sünde.
Amen.
Ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Mehr brauchen wir nicht, um selig zu werden. Das Wort hier lautet, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Liebes Herz, wenn dir dieses Wort vom Kreuz, das Evangelium Jesu Christi, bis zum heutigen Tage nichts zu sagen hatte, dann möge es diese Stunde sein, in der Gottes Gnade dich überwältigt, die Stunde, in der die Herzen sich öffnen, die Stunde, in der wir Frieden mit Gott finden, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Ich meine nicht, dass es einen Menschen gibt, der absichtlich verloren gehen möchte. Wohl aber meine ich sagen zu müssen, dass viele Menschen verschiedene Wege beschreiten, in der Meinung, sie führen zum Ziele, sie führen zur Seligkeit. Und dann muss deutlich gesagt werden, dass es wirklich nur einen einzigen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben gibt. Es gibt nur einen einzigen, der von sich sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen zu unserem Herrn kommen, wenn wir dieser göttlichen Erlösung teilhaftig werden wollen. Eine Torheit für die, welche verloren gehen. Und die zweite Gruppe, da wird Folgendes gesagt. Für uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Da mag jetzt jemand sagen, ich kenne mich, ich kenne meine Schwachheiten, mein Versagen? Wie soll das nun werden, wenn ich mein Leben dem Herrn weihe? Wie soll ich dann ein ihm wohlgefälliges Leben führen? Darf ich das hier noch einmal lesen und auch auf das vorhin gelesene Wort Bezug nehmen? Das aber ist das Werk Gottes, nicht dein und nicht mein Werk, nicht deine und nicht meine Anstrengung, sondern das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und durch die Verkündigung wird das, was Gott getan hat, den Menschen nahegebracht. Es ist eine frohe Botschaft, eine Heilsbotschaft, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft.
Amen.
Wir müssen das Wort vom Kreuz, von dem, was am Kreuz geschah, als eine Gotteskraft erleben. Aus Römer Kapitel 1 möchte ich ebenfalls lesen. Römer Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich der Heilsbotschaft nicht. Ist sie doch eine Gotteskraft? Habt ihr es mitgehört?
Amen.
Denn ich schäme mich der Heilsbotschaft nicht, ist sie doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihr geoffenbart. Aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Welch wunderbaren Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium Jesu Christi ist dem Glaubenden eine Gotteskraft. Eine Kraft, die Gott in unserem Leben offenbart. Eine Kraft, die wir benötigen, um dem Herrn dienen und folgen zu können, aus allem Weltlichen herausgerissen zu werden, um dann unserem Herrn in rechter Weise dienen zu können. Aus dem Matthäusevangelium möchte ich weiterlesen, um uns gerade das, was eben an diesem Tage geschah, neu vor Augen zu führen. Matthäus 27 von Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an trat eine Finsternis über das ganze Land ein, bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zunächst soweit. Hier wird uns vor Augen geführt, dass Gottes Lamm unseren Platz eingenommen hat, denn wir waren die von Gott Getrennten, die von Gott Verlassenen. Hier nahm Jesus Christus als Erlöser stellvertretend den Platz derer ein, die erlöst werden sollten. Er hat deinen und meinen Schrei ausgerufen, denn die Sünde der ganzen Menschheit war auf ihn gelegt. Wie es der Prophet Jesaja in Kapitel 53 gesagt hat: Er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen um unsere Übertretungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. In dem Moment, als in Erfüllung ging, was Johannes der Täufer sagte, als er sprach: Sehet, Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. In dem Augenblick, als die Sünde der gesamten Welt auf das Lamm Gottes gelegt wurde, hat er den Schrei derer, die von Gott getrennt waren durch die Sünde, stellvertretend ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte hier doch etwas sagen, das mich innerlich bewegt. Es gibt Menschen, die Gottverlassenheit noch nicht gespürt, noch nicht erlebt haben. Und das sind solche, die noch tot sind in Sünden und Übertretungen. In dem Moment, wo der Geist Gottes durch die Verkündigung des Evangeliums über den Menschen kommt, da geschieht's mit ihm, dass er seine Gottverlassenheit, seine Verlorenheit, dass er grundsätzlich erkennt, wo er steht und wohin er geht. Und in dem Augenblick wird das Geschrei groß. Ich habe als junger Mann gemeint, die Welt steht vor mir. Ich hatte keine Sündenerkenntnis, geschweige dachte ich daran, einen Retter zu benötigen. Wofür denn? Ich habe ja keinen Tod geschlagen und andere Dinge auch nicht getan. Aber als das Wort mich ansprach, da kam in der Tat die Hand des Herrn über mich. Und ich habe mein Getrenntsein von Gott, mein Verlorensein, mein hoffnungslosen Zustand gesehen und erkannt. Aber da flossen Tränen. Ich schäme mich nicht, das hier ganz offen zuzugeben. In dem Moment, wo der Mensch erweckt wird durch die Verkündigung des Wortes und nicht mehr weiter in Sünden und Übertretungen bleibt, sondern jetzt beginnt Gott, ihn zu rütteln und zu schütteln, ihn wach zu machen. Und als erstes, wenn der Mensch aus seinem Sündenschlaf, in dem jeder von Natur aus ist, herauskommt, wenn er wach wird, erweckt wird, erkennt er plötzlich: ich bin ja gar kein Gotteskind. Ich bin ja noch gar nicht gerettet. Ich bin noch von Gott getrennt. Und ich sage euch, dann kommt der Geist Gottes in einer solch mächtigen Weise über den Menschen, dass er innerlich so ergriffen und bewegt wird und ausruft: Herr, rette meine Seele, vergib meine Schuld und Sünde, schenk mir die Versöhnung, die du auf Golgatha der Menschheit gebracht hast. Solange der Mensch noch in dem toten, geistlich gesprochen, toten Zustand ist, merkt man gar nichts. Die einen warten dann auf die letzte Ölung und die anderen vielleicht auf das letzte Abendmahl, damit sie sich ihr Gewissen noch beruhigen, ehe sie hinübergehen. Aber lasst mich deutlich sagen: retten kann nur der Retter, und Vergebung ist einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und der Mensch muss gerettet sein, ehe er von dieser Erde geht. Wer ungerettet aus der Zeit in die Ewigkeit geht, der kommt ungerettet auf der anderen Seite auch wieder an. Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft geworden. Hier haben wir einen Zustand beschrieben. Es wurde dunkel von der 6. bis zur 9. Stunde. Das erinnert mich an 1. Moses 1. Und Finsternis bedeckte die weite Flut. Aber dann sprach Gott: es werde Licht, und es ward Licht. Hier hat Gott veranschaulichen wollen, dass die ganze Menschheit im Dunkel, in der Finsternis gehalten wird. Und dann kam dieser Siegesruf: es ist vollbracht. Und dann wurde es Licht. Der Vorhang im Tempel zerriss, von oben bis unten, das sollte ansagen, dass der Weg zu Gott, der Weg zum Allerheiligsten, frei geworden ist. Werte Freunde, auf dieser Erde hat Gott der Menschheit die Hand der Versöhnung geboten. Hier auf dieser Erde, dort auf dem Hügel Golgatha, einige Meter von der Stadtmauer Jerusalems entfernt, hat unser Herr sein Blut und Leben gelassen, damit wir gerettet werden können. Ein Mensch, über den der Geist Gottes kommt, er kennt sich selbst als verloren und der wird wahrlich ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wissen wir genau, warum es geschah. Die Sünde ist ja zu allen Menschen hindurchgedrungen, nicht nur die Auswirkung der Sünde in verschiedenster Form, sondern die Sünde des Unglaubens. Menschen können nicht mehr glauben, wie die Schrift sagt. Ein jeder glaubt das, was er glauben möchte, ohne sich dessen bewusst zu werden, dass das vor Gott nicht gilt. Aber von der 6. bis zur 9. Stunde trat eine Finsternis ein über das ganze Land. Und dann kam der Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer aufmerksam zugehört hat, dem ist aufgefallen, dass wir in 2. Korinther 5, Vers 19 gelesen haben, Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Hier lesen wir, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist nun wirklich geschehen? Beides stimmt. In dem Augenblick, als die Sünde der gesamten Menschheit auf ihn gelegt wurde und er ans Kreuz geschlagen und dort für uns das Leben hinzugeben hatte, traf ein oder zu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im nächsten Augenblick, als der Speer des römischen Soldaten seine Seite durchbohrte und das teure und heilige göttliche Blut hervorfloss, war Versöhnung und Vergebung der Menschheit von Gott ausgeschenkt worden. Beides am Kreuz. Der erste Zustand, die Gottverlassenheit, und der zweite Zustand, das versöhnt worden sein mit Gott. Geliebte, das ist eine heilsgeschichtliche Tatsache. Hier wird nicht über eine Theorie gesprochen, über das, wie es sein könnte. Hier wird darüber gesprochen, wie es war, ist und sein wird.
Amen.
Bei Gott gibt es nicht, es könnte sein. Bei Gott ist es so, wie er es gesagt und getan hat. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Lasst mich aus dem Markus-Evangelium lesen. Ich dachte mit Absicht, aus den verschiedenen Evangelien zu lesen, um in besonderer Weise hervorzuheben, was geschah. Hier lese ich den Teil aus Markus Kapitel 15 von Vers 36. Da lief einer hin, tränkte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn an ein Rohr und wollte ihm zu trinken geben. Wobei er sagte, lass mich, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen. Ihr wisst ja, was vorher gegangen ist und so weiter. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 23 von Vers 39. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den Worten: Du willst Christus sein, so hilf dir doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf: Hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott? Da dich doch dieselbe oder derselbe Urteilsspruch getroffen hat, und zwar uns beide mit Recht. Denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Da sagte Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ihr Lieben, alles ist Realität. Der Himmel und die Erde. Das Leben und der Tod. Licht und Finsternis. Zeit und Ewigkeit. Alles ist Realität. Es gibt natürlich diejenigen, die sich vom Volke als Philosophen feiern lassen, die einfach sagen: Ist denn schon jemand zurückgekommen, dass er uns hätte sagen können, wie es da drüben aussieht? Ihr Lieben, er ist zurückgekommen.
Amen.
Und sein Zeugnis ist wahrhaftig. Wäre es nur ein einfacher Lazarus gewesen, dann hätten wir das, was er sagte, vielleicht geglaubt, vielleicht auch nicht. Aber es war kein anderer und niemand Geringeres und Höheres als Jesus Christus, unser Herr selber, der hinuntergefahren ist und am dritten Tage zurückkehrte, auferstanden ist und sagen konnte: Ich war tot, doch siehe, ich lebe von nun an bis in alle Ewigkeit. Das sind keine erfundenen Geschichten. Himmel ist Realität. Hölle ist Realität. Ewiges Leben ist Realität. Gott ist Realität. Teufel ist Realität. Alles ist so, wie es uns in der Bibel berichtet und hinterlassen worden ist. Hier wird uns der erste Mensch gezeigt, der den Herrn angerufen hat, um gerettet zu werden. Wer Vergebung der Schuld und Sünde haben möchte, der kann nicht nur einfach kommen und sagen: Guten Tag, lieber Gott, jetzt bin ich hier, sondern er muss den Namen des Herrn anrufen. Er muss den verlorenen Zustand, in dem er sich befindet, und seine Verurteilung erkennen, wie dieser Mann hier es erkannte und sprach: Wir beide sind zu Recht verurteilt. Wir bekommen das, was unsere Taten uns eigentlich gebracht haben. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Wir alle sind schuldig. Wir sind schon sündig in diese Welt hineingeboren worden und getrennt von Gott. Wie vorhin schon gesagt, es gibt keine religiöse Handlung, die uns mit Gott verbinden könnte. Nur das, was Gott getan hat, gilt im Reiche Gottes. Die heilsgeschichtliche Bedeutung des Karfreitags kann nicht überbetont werden. Es ist der Tag des Heils, der dort anbrach. Der Tag der Versöhnung Gottes mit der Menschheit. Und wie es im Alten Testament vorschattiert wurde, in 3. Mose 23, von dem großen Versöhnungstag, von dem Heiljahr und so weiter, das hat unser Herr schon in Lukas 4 ebenfalls gelesen und auch dort auf den Leuchter gestellt und sagte: Dies ist das angenehme Jahr, der Tag des Heils und der Gnade. Und er sagte: An diesem Tage ist diese Schrift erfüllt vor unseren Augen. Was will Gott? Gott will aus zeitlichen Menschenkindern ewig lebende Gotteskinder machen. Und um ewig leben zu können, müssen wir ewiges Leben haben. Denn nur wer das ewige Leben hat, kann ewig leben. Wie zeitlich nur der leben kann, der zeitliches Leben empfangen hat. Um zeitliches Leben haben zu können, müssen wir in diese Welt hineingeboren worden sein und tief durchatmen, damit das auch funktioniert. So ist es geistlich gesehen. Wir müssen in das Reich Gottes hineingeboren werden. Unsere Seele muss kräftig durchatmen und das göttliche Leben in sich aufnehmen. Amen. Jesus, unser Herr, sagte im Johannesevangelium im 3. Kapitel, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, sagt er und betont, unterstreicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ich bin vor Gott und meinem Gewissen gehalten, den Menschen die reine Wahrheit zu sagen. Und die reine Wahrheit ist die, dass es zwei verschiedene Wege gibt, wie sie uns vom Herrn selber in Matthäus 7 vor Augen geführt werden. Ein breiter Weg, der zum Verderben führt, und viele sind ihrer, die darauf wandeln. Eine enge Pforte und ein schmaler Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die diese schmale Pforte finden. Und deshalb spricht der Herr direkt danach, geht ein durch die enge Pforte. Er sagt's vorher, er kann's nachher sagen, geht ein durch die enge Pforte. Schon wieder sehen wir's, keine religiöse Handlung, sondern Gottes Handeln beginnt da, wo ein Mensch sich ihm öffnet, sein Wort hört, ja die Heilsbotschaft von Jesus Christus auf und annimmt und dem Herrn glaubt. Die göttlichen Dinge sind uns in der Tat nur durch den Glauben zugänglich. Mit unserem Kopfe würden wir immer argumentieren, aber mit dem Herzen können wir glauben. Und mit dem Munde können wir das, was wir von Herzen glauben, bekennen. Und so steht es auch in Römer Kapitel 10 geschrieben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ihr Lieben, ich bin weit gereist, bin in über 100 Ländern gewesen, habe viele Menschen gesehen, ihre Religionen, Kulturen, was immer auch. Und bei alledem ist mir eins sehr groß geworden. Ich habe Götter und Göttinnen gesehen, den schlafenden Gott, dem geopfert wurde, damit der Fahrer nicht einschläft hinter dem Steuer. Ich habe sehr vieles gesehen. Den goldenen Tempel in Amritsar, Indien, wo viel Trouble war. Ich habe alle 5 Kontinente gesehen, eingeschlossen die Sowjetunion oder Union und China. Ich habe vieles gesehen. Ich habe auch gesehen, dass Menschen ein Verlangen haben. Menschen suchen. In ihnen ist irgendetwas da, sie möchten anbeten. Nur tun sie es in verkehrter Weise. Und da habe ich einmal in der Hauptstadt von Pakistan, in Islamabad, gesprochen. Und da waren sehr viele Mohammedaner. Und sie können ja sehr schlecht glauben, weil sie meinen, dass wir an 3 Götter anstatt an einen Gott glauben. Sie verstehen es nicht, dass der eine Gott sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und in uns durch den Heiligen Geist offenbart. Sie glauben eben nur an Gott und an ihren Propheten Mohammed. Dann habe ich einfach in die Volksmenge hineingerufen, dass Gott ein wahrhaftiger Gott ist und dass er aber nur da gefunden werden kann, wo er sich persönlich offenbart hat. Und ich möchte, dass ihr gerade diese Erklärung sehr zu Herzen nimmt und darüber nachdenkt. Nur da, wo Gott sich der Menschheit offenbarte und seinen Namen kundgetan hat und seinen Willen offenbarte, nur da können wir Gott begegnen, seinen Willen erkennen und seine Offenbarung annehmen. Und das war nicht an irgendeinem Ort den Menschen bestimmen, das war einzig und allein in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
Ich habe die Menschen doch gesehen. Die einen schauen zum Himmel empor, sie beten Sonne und sonst was an, andere gehen in die Natur. Alles gut und schön. Gott ist ja der Schöpfer des gesamten Universums. Aus ihm strömt alles Leben. Er hat's ins Dasein gerufen. Aber hier geht es ja nicht um Schöpfung. Hier geht es um Erlösung. Und wenn ich Erlösung benötige, dann muss ich zum Erlöser kommen. Und wenn ich Rettung brauche, muss ich zum Retter kommen. Und wenn ich krank bin, dann gehe ich nicht zum Autoschlosser, sondern zum Arzt. Haben wir das verstanden? Wir müssen uns jeweils dahin wenden, wo wir die Sache erledigt bekommen, um die es geht. Und wenn es darum geht, unser Verhältnis mit Gott ins Reine zu bringen und wirkliche Gotteskinder zu werden, dann können wir nicht zu Menschen gehen, auch nicht zu christlichen Einrichtungen. Dann müssen wir zu Jesus Christus gehen. Und ich sage euch auch warum. Wir sehen heute im Christentum über 300 verschiedene Glaubensrichtungen, die alle im Weltkirchenrat vertreten sind. Über 300. Es gibt aber nur einen Gott, nur eine Bibel, nur eine Erlösung, nur ein ewiges Leben, nur einen Weg, nur eine Wahrheit. Alles besteht nur immer in der Einzahl. Menschen haben so viel daraus gemacht und haben Massen irregeführt, anstatt sie zu Christus hinzuweisen und auf ihn hinzuweisen und zu ihm zu führen, sind so viele verschiedene Wege aufgezeigt worden. Aber unsere Aufgabe ist es, in aller Demut den Menschen den rechten Weg zu zeigen. Da gibt es ein herrliches Wort im Propheten Jeremia, das heißt: Haltet Umschau und forschet nach den Tagen der Vorzeit, welches da sei der Weg des Heils, und dann wandelt auf ihm.
Amen.
Wir müssen den Weg Gottes, den Weg des Heils finden und dann auf ihm wandeln. Hier wird uns vor Augen geführt, dass der erste Mensch selig wurde im Sterben. Während Jesus starb, rief dieser Mann ihn an und sprach: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und die Antwort war sehr kurz, aber sehr gut. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Hier erfüllt sich das Wort der Schrift aus dem Propheten Joel, wie Petrus es in der ersten Predigt zu Pfingsten zitiert: Wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Hier war der Erste, der im neuen Bunde den Namen des Herrn angerufen hat, und er wurde selig. Er konnte mit dem Herrn ins Paradies hineingehen. Aus dem Johannesevangelium, dem 19. Kapitel, lese ich noch von Vers 28 bis 30. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt werde. Mir gefällt das immer, wenn man im Neuen Testament liest, auf dass die Schrift erfüllt werde. Und hier das Wort ganz. Damit die Schrift ganz erfüllt werde, mich dürstet. Es stand dort nun ein mit Essig gefülltes Gefäß. Sie umwickelten also einen mit dem Essig getränkten Schwamm mit Isop und hielten ihm diesen an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. Diese Worte, es ist vollbracht, bedeuten alles. Das sind nicht nur Worte. Hier war die Heilstat Gottes auf Erden geschehen. Die Schuld beglichen, die Sünde vergeben. Gottes Gnade, Gottes Heil, der Menschheit geschenkt. Von nun an braucht niemand verloren zu gehen. Der Weg ist frei. Der Unschuldige hat den Platz für die Schuldigen eingenommen, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig werden. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir alle werden in Kürze in der Ewigkeit sein, ob jung oder alt. Ich wage zu sagen, aufgrund der Zeichen der Zeit, dass wir nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen. Und ich lasse mich darin auch nicht durch Menschen entmutigen, die sagen, ja, das hat man ja schon lange gesagt und geglaubt und erwartet. Aber gerade in unseren Tagen erfüllt sich biblische Prophetie vor unseren Augen. Und unser Herr spricht in Matthäus 24 und in Lukas 21 und an anderen Stellen. Wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Bitte glaubt es. Wir befinden uns nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. An dem Tage wird Matthäus 25 sich erfüllen. Die bereit waren, gingen mit dem Bräutigam ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Und draußen wird sein Heulen und Zähneknirschen. Wieder mögen Menschen sagen, ja, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wie kann er dann zulassen, dass schlimme Gerichte und Katastrophen über die Menschheit kommen? Habt ihr je darüber nachgedacht, dass Menschen an Gott überhaupt nicht denken, wenn alles gut geht? Die sagen sogar, ja, Gott gibt's gar nicht. Aber wenn irgendeine Tragödie, wenn eine Katastrophe kommt, dann hätte Gott es verhindern sollen, obwohl es ihn gar nicht gibt, nicht wahr? Es gibt ja genügend Menschen, die ihn als nicht existent erklären. Ihr Lieben, worauf kommt es jetzt an? Gott hat die Beziehung zu uns hergestellt. Hat Maria überschattet und das von ihr Geborene war vom Heiligen Geist gezeugt. In Jesus Christus war göttliches Leben und göttliches Blut. Er war nicht Jude, er war nicht Heide, er war Gott, Amen, geoffenbart in Menschengestalt. Er war unser Retter und Erlöser. In dem heiligen Blut Gottes war das heilige Leben Gottes. Als das Blut vergossen wurde, ist das göttliche Leben frei geworden, um über alle, die durch das Blut erlöst werden würden, um in sie als göttliches Leben wieder hineinzukommen. Deshalb steht auch geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es gibt einfach auch solche, die nicht mit göttlichen Augen den Heilsplan Gottes betrachten, wie vorhin schon gesagt, sie betrachten ihn wie in Form einer Wissenschaft, machen sich darüber Gedanken, wenn man so die Literatur einiger Professoren liest, dann dann wird's einem anders zumute. Sie haben versucht, mit dem Verstande Gott, die Offenbarungen Gottes, den Plan Gottes, überhaupt alles irgendwie zu begreifen. Und das geht eben nicht. Wir können Gott nicht erklären. Wir können ihn aber erleben.
Amen.
Wir können Gott nicht sehen, aber wir können ihn lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und dann kommt der Tag, an dem sich das, was in der Bergpredigt geschrieben steht, erfüllen wird. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Amen.
Es gibt herrliche Bibelstellen, die nicht trügen. Wir wissen genau, Gottes Wort stimmt.
Ja.
Auch wenn die Kritiker sagen, dass eben nicht alles so miteinander vergleichbar wäre. Schaut, auch wenn die Evangelien in der Gestaltung ein wenig verschieden voneinander sind. Der eine hat mehr berichtet von diesem Ereignis, der andere mehr von jenem. Wenn man sie alle zusammenfügt, dann gibt das wirklich ein harmonisches Ganze.
Amen.
Aber wer mit dem Kopf an die Sache herangeht, der hat den verkehrten Ausgangspunkt und verliert sich dann in Argumente, die nicht zum Ziele führen. Heute, an diesem Tage, soll uns die heilsgeschichtliche Bedeutung von dem, was am Kreuz auf Golgatha geschah, vor Augen geführt und möglichst ins Herz hineingelegt werden. Unser Erlöser ist ja zu dem Zweck geboren und in diese Welt hineingekommen und hat Menschengestalt angenommen, um stellvertretend für die gesamte Menschheit den Preis für die Erlösung zu bezahlen. Annehmen müssen wir sie, ein jeder für sich, ganz persönlich. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich wünschte wirklich, dass heute alle ohne Ausnahme, jung und alt, dieses Ereignis, das vor fast 2000 Jahren dort auf jenem Hügel Golgatha, genannt Schädelstätte, auf diesem Hügel Golgatha geschah. In einem Chorus singen wir herrliches Golgatha. Damit meinen wir nicht den Ort als Stätte, wo es geschah. Damit meinen wir das, was dort geschehen ist.
Amen.
Unser Erlöser hing zwischen Himmel und Erde. Und er sprach, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, dann werde ich alle Gotteskinder zu mir ziehen.
Amen.
Und er spricht noch heute, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott hat der Menschheit in Jesus Christus, unserem Herrn, die Hand der Versöhnung gereicht.
Amen.
Die Scheidewand, das Trennende, ist hinweggenommen. Deshalb musste die Erlösung in einem Geschehen, der beides war, Gott und Mensch, um einerseits Gott und andererseits die Menschheit zu repräsentieren. Dem Geiste nach war unser Erlöser Gott der Herr. Er konnte sagen, ehe Abraham ward, bin ich. Aber dem Fleische nach war er geboren, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt. Irdisch gesehen hatte er einen Anfang. Göttlich gesehen ist er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Anfang war das Wort, ehe es Fleisch wurde, war es das Wort. Das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist Immanuel, Gott mit uns. Im irdischen Nachmensch hat gegessen und getrunken, war müde und schlief, am Gebärden als Mensch erfunden. Aber mehr als ein Mensch. Er konnte einige Brote nehmen und das Brot brechen und brechen und brechen. Und siehe da, seine Hände blieben mit Brot gefüllt. Er brach und er schöpfte, es vermehrte sich, während es in seinen Händen lag. Ihr Lieben, das ist für mich die Lektion, dass wir uns in seine Hände legen müssen, wenn etwas geschehen soll. Wir müssen uns dem Herrn anvertrauen und sagen, hier bin ich. Und so wie ich bin, so komme ich. Nimm mich hin. Und dann hören wir ihn sagen, kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Heute möchte ich am liebsten sehen, dass alle, die Gottes Gnade noch nicht bewusst erlebt haben, in eine heilige Unruhe versetzt werden und dann in die heilige Ruhe Gottes eingehen. Erst muss der Mensch in Not, in Unruhe gebracht werden und seinen Zustand des Verlorenseins, des von Gott getrenntseins erkennen und aus diesem Zustand zu Gott rufen. Herr, erbarme dich meiner, nimm mich, Sünder, gnädig an. Vergib mir all meine Schuld, wasche mich, reinige mich, heilige mich, nimm mich auf, mach aus mir ein Gotteskind, schenk mir Vergebung und ewiges Leben. Das will Gott heute tun. Hier, der Schächer am Kreuz hat den Herrn in letzter Minute angerufen und er wurde erhört. Er durfte ins Paradies gehen. Darf ich heute fragen, ob jemand in unserer Mitte ist, der sich nichts dabei denken würde, wenn er seine Augen unten auftut, wenn alles zu spät ist? Welch ein Geschrei, wie viele Vorwürfe werden sich die Menschen dort machen, die Gottes Gnadenangebot nicht angenommen, sondern abgelehnt haben. Die meinten, hier ist noch Zeit, ich bin noch jung, oder was werden die Leute sagen? Die Ausreden sind ja verschieden, aber die Heilige Schrift sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Heute, das heute gehört dir, Gott hat es dir geschenkt. Das Morgen steht in Gottes Hand. Du kannst dich heute hinlegen, ob du morgen aufstehst, weiß niemand. Viele haben sich schon gelegt und sind nicht aufgestanden. Der Herr möchte, dass heute ein jeder, wirklich ein jeder, Gott erlebt, die Gnade Gottes erlebt, Vergebung empfängt, Vergebung aller Schuld und Sünde und begreift, was heilsgeschichtlich geschah. Es wird nicht erst geschehen. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Gott ist mit der Menschheit versöhnt. Die Schuld und die Sünde ist hinweggenommen worden. Nur der Unglaube wird dich herunterreißen. Deshalb steht es ja geschrieben. Jesus spricht, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Es gibt nur einen Retter, nur eine Rettung, nur ein Heil, das Gott uns in Christo aus Gnaden geschenkt hat. Das bedeutet Golgatha. Nicht ein Tag, der festlich begangen werden soll, vielleicht sogar mit Prozessionen, mit diesem und jenem. Gott will doch nicht, dass wir am Kern der Sache vorbeigehen, mit viel Prunk und Getue. Gott will, dass wir aus allen Nebensächlichkeiten herauskommen und uns dem Gekreuzigten gegenübergestellt sehen und erkennen. Ach, mein Gott, das geschah ja um meinetwillen. Meine Schuld, meine Sünde, meine Gottverlassenheit war auf das Lamm Gottes. geliebt worden. Ach Herr, so hast du mich geliebt, dass du die Schuld von mir genommen, dass du meine Strafe auf dich genommen hast. Das, was mich hätte treffen sollen, das hast du erduldet. Wir waren es doch, die hätten hinuntergehen müssen. Er war's, der hinuntergegangen ist. Wir waren es, die hätten sterben müssen, getrennt von Gott. Er war's, der unseren Platz einnahm und für uns starb, um uns ewiges Leben aus Gnaden zu schenken. Da gibt es, das darf ich eben noch erwähnen, die Einstellung, wenn der Mensch aus der Zeit in die Ewigkeit geht, dann bekommt er das ewige Leben. Das stimmt nicht. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben, und wer nicht an ihn glaubt, hat das Leben nicht. Wie viele Bibelstellen könnten für dieses Thema zitiert werden? Hebräer 9, 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. In der Zwischenzeit ändert sich nichts mehr. Wer als verloren von dieser Erde scheidet, wird als verloren sein für die Ewigkeit. Wer als mit Gott versöhnt, von Gott begnadigt, als Gottes Kind von dieser Erde scheidet, der wechselt nur seinen Wohnsitz. Der siedelt über aus der Zeit in die Ewigkeit, aus dem Tränental in den Freudensaal, um dort bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Ihr Lieben, das ist göttliche Realität. Das ist nicht Science-Fiction-Story. Das ist göttliche, ewige Realität. Gott war in Christo und hat die Welt, zu der du und ich gehören, von der wir ein Teil sind, mit sich selber versöhnt, hat uns die Schuld nicht angerechnet und uns aus Gnaden alles vergeben. Das ist die Bedeutung des Karfreitags, Golgatha, als heilsgeschichtliche Tat Gottes für die gesamte Menschheit durch die Verkündigung des Evangeliums. Und Evangelium, aus dem Griechischen kommend, bedeutet frohe Botschaft. Eine herrliche Botschaft der Liebe, der Gnade, der Vergebung und des Heils. In einem Lied steht: Botschaft für dich, Botschaft für mich, Botschaft für uns alle. Das Schöne ist, dass sie stimmt, dass sie wahr ist und dass Gott zu seinem Worte steht und das erfüllt, was er zugesagt hat. Ich meine, durch sein Leben und Sterben und durch seine Auferstehung hat unser Herr das, was er sagte, als rechtskräftig erwiesen. Und wie die Heilige Schrift sagt, der Bund wird mit Eintritt des Todes, oder ein Testament wird mit Eintritt des Todes rechtskräftig. Am Kreuz auf Golgatha geschah es. Unser Herr hatte ja gesagt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Teures Herz, nimm es heute an, Und das ohne jeglichen Zweifel. An Menschen, an dir selber, an mir können wir alle zweifeln. Das ist nicht so schlimm. Aber bitte nicht an Gott und nicht an Gottes Wort. Amen. Gott und Gottes Wort, was immer von Gott kommt, ist glaubwürdig. Er fällt der Himmel, ihm nicht täuscht sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Die Worte Gottes aber bleiben in Ewigkeit. Und wenn du und ich in Ewigkeit bei Gott in der Herrlichkeit sein möchten, dann müssen wir es hier schon als ein Gnadengeschenk aufnehmen. Ich möchte zum Schluss diese herrliche Bibelstelle aus dem Alten Testament, die wir kürzlich irgendwo gelesen hatten, doch noch einmal lesen. Sie kommt mir ins Gedächtnis. Und ich meine, ihr werdet daraus sehen, wie schon im Alten Testament die Männer Gottes ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt haben und dann erlebten, was er zugesagt hat. Ich meine die Stelle aus dem Hiob, Hiob Kapitel 19 und dann ebenfalls aus Hiob 33. Zwei Stellen in aller Kürze. Hiob Kapitel 19, Vers 23. O, dass doch meine Worte aufgeschrieben, o, dass sie in ein Buch eingetragen würden, mit eisernem Griffel in Blei eingegraben, auf ewig in den Felsen eingehauen würden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter auf dem Staube auftreten wird, und danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig sein, Gott schauen, den ich schauen werde, mir zum Heil, und den meine Augen sehen werden, und zwar nicht mehr als einen Fremden, um den sich mir das Herz in der Brust abhärmt. Speziell dieses teure Wort, dieser Ausspruch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wer das heute noch nicht sagen kann, aus Überzeugung, aus dem Erlebnis mit Gott heraus noch nichts sagen kann, bei dem muss es heute geschehen. Es darf geschehen. Und so ihr es glaubt, wird es geschehen. Ein Wort, das für uns, die wir bereits im vorgerückten Alter sind, wohltuend sein dürfte, finden wir in Hiob 33 geschrieben. Hiob 33. Wenn dann ein Mittler, ein Engel, ein Fürsprecher, ein einziger aus den tausend da ist, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen. Merkt hier die Bezeichnungen Fürsprecher, einer aus tausend, um Zeugnis für den Menschen abzulegen. In Vers 24 steht, und dieser sich seiner erbarmt und spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne gefunden. Amen. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott eine Sühne gefunden. Und daher die Botschaft, lasset euch versöhnen mit Gott. Gott hat uns das Wort der Versöhnung übertragen und berufen der versöhnten Menschheit mit Gott zu. Lasset euch versöhnen mit Gott. Von der Seite Gottes aus ist diese Versöhnung geschehen. Von deiner Seite aus musst du sie annehmen im Glauben und es so bestätigen, wie das mit einem Bund oder einem Vertrag auch ist. Weiter steht in Vers 25, so strotzt sein Leib wieder von Jugendkraft, so dass er in die Tage seines Jünglingsalters zurückversetzt wird. Das mag jetzt manchen von uns neu sein, aber in der Vollendung, bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn das Sterbliche die Unsterblichkeit und das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen wird, dann werden wir in die Blüte unserer Jugend zurückversetzt werden. In der Herrlichkeit wird es keinen geben, der an Krücken geht, keinen, der blind umherläuft, keinen, der taub oder stumm wäre, keinen, der an Altersschwäche leidet. All diese Dinge wird es nicht mehr geben. Zurückversetzt in die ewige Jugend und bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist die göttliche Verheißung. Das bedeutet Erlösung. Nicht nur Vergebung der Schuld, sondern für die Ewigkeit wird keine Spur mehr sein von Sünde, von Krankheit, von Not oder Tod. Das Vorherige wird vorbei sein. Siehe, Gott macht alles neu. Und er beginnt in unserem Herzen und in unserem Leben. Nur noch das Ende dieser Verse hier. Es strotzt sein Leib wieder von Jugendkraft, so dass er in die Tage seines Jünglingsalters zurückversetzt wird. Die Jugendlichen können da mit uns noch nicht ganz mitreden. Wir wissen, was es bedeutet. Dann heißt es weiter, er betet zu Gott und dieser nimmt ihn gnädig an, lässt ihn sein Angesicht unter Jauchzen schauen und gibt dem Menschen seine Gerechtigkeit zurück. Er hat uns die Schuld nicht angerechnet. Er gibt uns die göttliche Gerechtigkeit zurück. Und wir dürfen vor sein Angesicht mit Jauchzen treten. Und dann heißt es, er singt vor dem Volke und bekennt, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Erlöst hat Gott meine Seele, dass sie nicht in die Grube gefahren ist. Und mein Leben erfreut sich am Anblick des Lichts. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was diese Tage vom Karfreitag bis zum Ostersonntag heilsgeschichtlich bedeuten. Es musste von Gott aus auf dieser Erde die Erlösung vollbracht werden. Dazu gehörte unsere Versöhnung mit Gott, unsere Vergebung, alles, was zwischen uns und Gott war, musste hinweggenommen werden. Die Scheidewand, die Feindschaft, alles musste hinweggenommen werden. Der Weg musste der Menschheit zu Gott gebahnt werden. Und kein Mensch konnte ihn bahnen. Der Herr der Herrlichkeit, der König der Könige selber, ist ins Fleisch gekommen, Mensch geworden, um diesen Weg der Menschheit hier auf Erden bahnen zu können. Völlige Versöhnung und Vergebung, Gnade, Heil und ewiges Leben. Noch mehr, Überwindung des Todes, Herausholung aus dem Verderben, ja aus der Hölle selber. Er ist hinuntergefahren, damit wir hinaufgehen können bei seiner Wiederkunft. Alles, was heilsgeschichtlich notwendig war, hat Gott uns aus Gnaden in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt. Jetzt liegt es nur noch an uns, es aufzunehmen, Gott dafür zu danken und es wirklich so zu erleben, wie es unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben, dass auch wir die Glaubensgewissheit empfangen könnten und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass wir sagen könnten, ich weiß von einem Tag, von einer Stunde, in der ich ganz bewusst mein Leben dem Herrn geweiht habe. Ich weiß von einer Stunde, in der ich Gott erlebt habe, die Vergebung meiner Schuld empfangen habe und zu einem Gotteskinde geworden bin, wie Paulus an die Römer ausführt. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ihr Lieben, vieles könnte darüber noch gesagt werden. Gott hat dieser Menschheit, die es wahrscheinlich bis heute noch nicht würdig ist, das Heil gegeben. Es muss aber angenommen, es muss erlebt werden und nicht nur als Betrachtung angesehen werden. Heute kann es geschehen, mit dir, ja mit allen, die Gott noch nicht erlebt haben. Die Liebe, die Gott darin offenbarte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, kann mit Worten nicht beschrieben werden. Gott hat uns so sehr, so innig geliebt, dass er ins Fleisch kam und alles auf sich genommen hat, um uns wieder zu erlösen, dem Tode der Hölle zu entreißen und aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen. All die anderen Religionsstifter sind noch heute in ihrer Gruft, in ihrem Grab. Jesus ist auferstanden. Am dritten Tage, er lebt. Und wie ein Liederdichter singt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Ich hatte mir ein Lied ausgesucht, aus dem ich eigentlich vorlesen wollte. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber höchst schimpfiert, gegrüßet seist du mir. Unser Herr und Erlöser wurde geschlagen, verspottet, angespielt. Und dann wurde seine Seite geöffnet und das Blut, das zu unserer Erlösung notwendig war, floss. Und dann ging er mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum ein, um eine ewig gültige Erlösung zu vollbringen. Er hat sie vollbracht. Amen.